Willkommen zum Tech Talk der Unternehmer-Edition, dem Podcast, der den Mittelstand fit für die Zukunft macht. Chefredakteurin Eva Rathgeber und Ataris-Gründer Jan Pörschmann sprechen über die neuesten Tech-Chancen für Unternehmen.
Herzlich willkommen zum Tech Talk der Unternehmer-Edition. Ich bin Chefredakteurin Eva Rathgeber und ich spreche heute mit Jan Pörschmann, dem Gründer der Ataris GmbH. Ataris ist eine M&A-Beratung, die auf Kauf und Verkauf von Technologieunternehmen spezialisiert ist. An den beiden Standorten in München und Düsseldorf arbeiten 20 Leute und in den letzten 20 Jahren hat das Team über 200 M&A-Projekte begleitet. Hier gibt es also reichlich Erfahrung. Heute in Teil 1 unseres Podcasts spreche ich mit Jan darüber, wie man sein Unternehmen mit Hilfe von Technologie weiterentwickeln kann. Jan teilt mit uns sein Wissen über die richtige digitale Strategie und erklärt uns, welche Chancen und Wachstumspotenziale sich für den Standort und für die Unternehmen ergeben können. Hallo Jan, schön, dass du da bist.
Hallo liebe Eva, ich freue mich unwahrscheinlich auf unser Gespräch heute.
Super, ich freue mich auch. Jan, du beschäftigst dich ja seit über 20 Jahren mit dem Kauf und Verkauf von Tech-Unternehmen. Vielleicht mal als erstes, worin liegt für dich persönlich die Faszination von Technologie?
Oh, liebe Eva, das ist eine Frage, die geht bei mir weit zurück. Und ich kann sie kurz beantworten. Mit Technologie kann man viel bewegen. Und bei mir hat sich in meinem jungen Leben schon viel bewegt. Ich durfte im Ausland aufwachsen und dementsprechend saß ich auch häufig in Flugzeugen. Und es war einfach toll zu sehen, wie Piloten mit ihren Knöpfchen und mit ihren Schalthebeln so eine tolle Maschine bewegen. Kontinente verbinden, Menschen zusammenbringen. Und das klingt so profan, aber ich habe schon als kleines Kind mit Lego meine Cockpits gebaut, Förderanlagen von Flughäfen mit Lego nachgebaut. Und bis heute ist das für mich eine Leidenschaft, was man mit Technologie alles machen kann, wie sie einem das Leben erleichtern kann, wie sie es einem auch leicht teilweise schwer macht, wenn neue Technologien reinkommen und muss sich dran gewöhnen. In Summe ist einfach die Leidenschaft geblieben. Technologie ist was ganz Besonderes.
Absolut nachvollziehbar und nette Geschichte bei dir mit dem Flugzeug und den Knöpfen. Aber dann auch sollten wir wahrscheinlich vorsichtig sein, wenn man dir Knöpfe hinhält. Nicht, dass es dann die falschen Knöpfe sind.
In der Tat, gib mir nicht den Hotbutton.
Ja. Bist du denn privat auch ein Techie oder bist du eher jemand, der abends das Smartphone gegen ein Buch oder die Gartenhandschuhe austauscht?
Also der grüne Daumen fehlt mir. Nichtsdestotrotz versuche ich tatsächlich, so es mir dann gelingt, auch mal das Handy abends wegzulegen. Ich glaube, im Durchschnitt nimmt ein Nutzer in Deutschland so um die 100 Mal am Tag das Handy in die Hand. Ich vermute mal, bei mir ist es sogar mehr. Aber ja, ich versuche bei guten Gesprächen mit Freunden, da liegt das Handy natürlich niemals auf dem Tisch, die Welt noch so zu genießen, wie sie heute ist, also im Look-up-Prinzip nach oben zu schauen und die Welt so zu genießen. Aber ich möchte nicht verhehlen, dass auch in meinem privaten Leben viel Technik bei mir stattfindet und das Philips-Hue-System zu Hause installiert ist und die Kino-Leinwand dort ist und die digital gesteuert wird. Also es gibt schon sehr viel Digitales, aber wir versuchen es zu verdrängen. Ja, aber Eva, wie ist absolut. Das denn eigentlich bei dir?
Bei mir genauso. Bist du eine Techie? Beziehungsweise natürlich nicht so wie bei dir, aber in dem Ausmaß, da ich das ja nur eher privat lebe. Aber ich kann mir ein Leben ohne Smartphone tatsächlich auch gerade nicht mehr vorstellen. Das ist ja manchmal verrückt, wenn man drüber nachdenkt, dass man selber noch eine Kindheit ohne Smartphone hatte. So wie die Welt heute ist, kann man sich das überhaupt nicht mehr vorstellen, wie man das damals geschafft hat zu überleben ohne Smartphone. Ja, und das ist ja für mich dann eben entsprechend auch, wenn ich drüber nachdenke, wird mir auch klar, wie faszinierend das ist, wie schnell sich unsere Welt da eigentlich geändert hat. Bis heute.
Ja, und wie man dann tatsächlich auch mit Kindern damit umgeht. Ja. Mein Anreizsystem war damals entweder Taschengeldentzug oder extra Taschengeld. Ich glaube, heute ist das Anreizsystem der Entzug des WLAN-Passworts.
Absolut, das kenne ich auch. Also es gab eine Zeit lang bei meinen zwei Kindern, die sind jetzt inzwischen schon etwas größer, aber es gab eine Zeit, da gab es nichts Schlimmeres für die, als wenn man ihnen das WLAN abgestellt hat. Aber mal zurück zu deinen beruflichen Anfängen. Erzähl doch mal, wann es bei dir beruflich Klick gemacht hat. Was waren so deine ersten positiven Erfahrungen mit der Digitalisierung?
Zweistufiger Einstieg. Den ersten hatte ich bei der Organisation eines Studentenkongresses damals an der Universität, wo wir einen Kongress für Europa gemacht haben, Teilnehmer aus 26 Ländern in Europa dorthin gebracht haben. Und ich mit Access-Datenbanken das gesamte Teilnehmermanagement gesteuert habe und genau gewusst habe, wo wer untergebracht ist, wie abgeholt wird und. Und damals selber mit Access meine eigene Teilnehmerdatenbank programmiert habe, weil sowas gab es ja noch gar nicht. Ich würde mal sagen, rückwirkend, vermutlich wäre es mit einem Blatt Papier und einem Stift schneller gegangen, aber der Lerneffekt war natürlich gigantisch, zu sehen, was man eigentlich machen kann, wenn man strukturiert solche Themen angeht. Insofern war das sicherlich so der erste Einstieg.
Ja, unter anderem warst du 5 Jahre in leitenden Positionen, dann später beim amerikanischen Technologiekonzern 3M in Neuss und Paris. Wie hast du diese Zeit erlebt und was hast du daraus mitgenommen?
Ja, das war dann der zweite, der richtige berufliche Einstieg. Ich hatte so eine tolle Rolle bei 3M als Electronic Marketing Specialist, hatte ich so eine Art Chèque Blanche und durfte neue Technologien ausprobieren und schauen, wie man Marketing- und Vertriebsprozesse mit neuen Technologien besser machen kann. Und das war damals so eine Zeit, das war 1995, darf man gar nicht sagen, wie lange das schon zurückliegt. Aber in der Zeit ging es gerade so los, dass eben dieses World Wide Web, dieses HTTP-Protokoll zum ersten Mal bekannt wurde. Und auf einmal waren damals in Printanzeigen, waren dann unten so komische URLs, nannte man die damals, was man heute so kurz Domain nennt. Und wir haben erstmal intern diskutiert, wer ist denn eigentlich für welche URL verantwortlich? Und das war super spannend, weil man an so einem Technologiethema die gesamte politische Dimension eines Konzerns hat nachvollziehen können. Ja, gibt es eine Domain eines Landeschefs, hat er die 3m.de oder ist es die 3m.com/de? Und dann so Kleinigkeiten ging das los und das war eine extrem spannende Phase. Und damals habe ich halt gelernt, Technologie ist gut, aber der Faktor Mensch ist viel wichtiger, die Menschen abzuholen, die Technologien so einzusetzen, dass sie auch wirklich was bringen, Ängste zu nehmen, dass Technologien einem was wegnehmen. Also das war eine extrem spannende Zeit und die ist bis heute geblieben, Technologien einerseits zu verstehen, aber andererseits immer über den Mensch nachzudenken.
Da kommen wir bestimmt gleich nochmal zurück auf den Menschen. Aber erst nochmal zu dir als Mensch. Heute bist du M&A-Berater. Im vergangenen November hast du mit Ataris eine M&A-Beratung gegründet, die ausschließlich auf Tech-Transaktionen spezialisiert ist. Das ist ja dann nochmal eine etwas andere Ausrichtung als die, die du damals bei dem Tech-Unternehmen hattest. Und vielleicht magst du uns ja einfach mal erläutern, was jetzt aktuell dein Fokus ist, wenn es darum geht, sinnvolle Dinge mit Technologie anzustellen. Und was ist das überhaupt, eine Tech-Transaktion?
Ja, fangen wir mal mit der Fragestellung an, was ist eigentlich M&A? Ja, weil wenn mich meine Kinder früher gefragt haben, Papa, was machst du eigentlich, ist mir das schon immer wahnsinnig schwer gefallen, in einfache Worte zu bringen, was ein M&A-Berater macht. Und da ist es mittlerweile so, dass ich sage, ich bin wie so ein Lotse. Ich bin zwar schon Berater, aber ich bin wie so ein Lotse und führe Unternehmer oder Unternehmen durch Prozesse durch, wie man Unternehmen entweder kauft oder verkauft. Und das ist zum Schluss die für mich schönste Analogie, also diese Lotsenfunktion, dieses Steuernde, auch mal, wenn das Schiff irgendwo in aufgewühlte Gewässer kommt, letztlich dem Kapitän zur Seite zu stehen und dem Unternehmer zu helfen, sein Schiff durch eben so eine Transaktionsphase durchzuführen, nämlich dein Unternehmen im Zweifel zu verkaufen oder was anderes zu kaufen. Und da geht es ja dann auch ganz häufig um diesen Faktor Mensch. Und das habe ich jetzt viele, viele Jahre gemacht. Seit über 20 Jahren bin ich in diesem Transaktionsgeschäft drin und begleite Unternehmer in diesen Bereichen. Und jetzt habe ich in der letzten Zeit immer mehr gesehen, dass diese Technologiethemen nochmal eine Spezialisierung sind, die sich von dem typischen, klassischen industriellen M&A dahingehend unterscheiden, dass es bei Technologie ja ganz häufig um die Zukunft geht. Wo skaliert so ein Unternehmen eigentlich hin? Oder gibt es keine physischen Grenzen wie Beton und Mauern und Maschinen, sondern es gibt ein Stück Softwarecode, den kann ich unendlich häufig replizieren. Und ich muss ganz anders nachdenken, wie sich ein Unternehmen weiterentwickelt, in welche Hände ich das geben kann. Kann der neue Partner helfen, so ein Unternehmen entsprechend groß zu machen, in die Kulturen des Unternehmens sich hineinzudenken? Und das ist das, was wir letztes Jahr dann entschieden haben, zu sagen, wir gehen mit Ataris aus dem ursprünglichen Verbund raus und konzentrieren uns ausschließlich auf Technologieunternehmer und begleiten Technologieunternehmer eben als M&A-Lotsen durch M&A-Prozesse, also durch den Kauf und den Verkauf von Unternehmen.
Du selbst hast in deiner beruflichen Laufbahn mehr als, wie viel waren es, 100 Transaktionen erfolgreich
umgesetzt? Ich war vermutlich, also das, da habe ich aufgehört zu zählen, es werden vermutlich mittlerweile 120, 130 sein, bei denen ich mitgewirkt habe. Ja, in der Tat.
Was waren denn deine persönlichen Highlights? Was hat dich denn da besonders begeistert? Vielleicht kannst du uns da nochmal ein schönes Beispiel geben für so eine richtig tolle Transaktion.
Ja, ich würde mal sagen, also mein persönliches Highlight war tatsächlich eine meiner allerersten Transaktionen damals noch, als ich als Beteiligungsmanager tätig war und wir uns beteiligt haben an einem jungen Unternehmen, was nichts anderes hatte als eine URL, nämlich wetter.com und einen sehr gewieften Unternehmer, der gute Ideen hatte, was er mit dieser URL machen kann. Und wir haben damals mit dem Fonds, den ich damals geleitet habe, in dieses wetter.com investiert und zusammen mit ProSiebenSat.1 eine tolle Geschichte geschrieben. Und bis heute ist wetter.com auf vielen Handys installiert, auf vielen Desktops der Favorit zu Wetternachrichten. Und sowas zu sehen, wie sich sowas entwickelt, aus einer kleinen Idee so ein großes Unternehmen wachsen zu sehen, das war natürlich eine tolle Sache. Und das fühlt sich bis heute gut an, dass du weißt, du warst einer der Gründungsväter von so einem Unternehmen, was bis heute sehr erfolgreich ist. Und das war mal so die Sicht aus Investorenseite. Und dann gibt es vielleicht ein anderes Beispiel, was mich dann sehr freut. Im letzten Jahr haben wir ein tolles Unternehmen verkaufen dürfen im Logistik-Software-Bereich. Und das waren ein Münchner Unternehmen, die sich darauf spezialisieren, logistische Daten zu erfassen von logistischen Assets, wie man es so schön nennt. Ich suche das deutsche Wort. Also einem Container in diesem Fall zum Beispiel oder einer Wechselbrücke, wo eben keine Energieversorgung dran ist. Und jetzt möchte ich wissen, was ist dort drauf? Ist es verzollt? In welchem Kühlzustand befindet sich das? Das Ladegut, ist die Tür geöffnet worden oder nicht, etc. Also das sind viele solche Daten, die wurden von diesem Unternehmen oder werden weiterhin von dem Unternehmen erhoben. Das hat sich toll entwickelt und das hat dann auch wiederum einen Partner gesucht, um nochmal internationaler größer wachsen zu können. Und das dann wieder zu begleiten und zu sehen, wer passt dazu. Und dann haben wir mit Giese Gedevrient hier, ein Münchner, wirklich ein tolles Familienunternehmen hier in München wiederum gefunden, die das mehrheitlich übernommen haben und jetzt gemeinsam das groß machen. Und wenn danach der Auftraggeber, der damalige Unternehmer und jetzt Mitarbeiter ist bei Giese Gedevrient, zu einem kommt und sagt, Jan, das war so ein toller Erfolg, ihr seid mein Star-Team gewesen, die mich damals begleitet haben und ich bin so glücklich jetzt in meiner neuen Umgebung. Und dann fühlt sich das einfach gut an, weil Technologie ist gut, aber es ist nachher immer wieder dieser Faktor Mensch.
Super. Ihr beratet also mittelständische Unternehmen, die mit Hilfe einer Tech-Transaktion wachsen wollen. Warum ist es deiner Meinung nach für ein Unternehmen so wichtig, sich digital zu transformieren?
Ja, das ist in der Tat die größte Herausforderung, vor der wir alle stehen. Die Geschwindigkeit, mit der die Digitalisierung im Moment voranschreitet und unser ganzes Leben verändert, haben Leute wie ich in den 90er Jahren schon mal erlebt, als dann auf einmal das World Wide Web kam und auf einmal sind so Dinger wie Amazon und Google und Facebook, heute Meta, entstanden und sind Weltkonzerne geworden mit Geschäftsmodellen, die sich damals keiner vorstellen konnte. Ja, Bücher online zu verkaufen von Amazon, das war mal das Geschäftsmodell und daraus ist einer der größten Handelskonzerne der Welt heute entstanden. Und wir stehen weiterhin vor diesen Herausforderungen. Heute ist es die KI, die meines Erachtens mindestens so viel Dynamik wiederum in das Unternehmerwesen reinbringen wird, aber genauso gut auch neue Formen, wie wir zusammenarbeiten, dass wir uns permanent nur noch sehen, dass wir Kameras alle an unseren Geräten haben. Eva, ich schätze mal, das ist ja bei dir auch so. Dein Berufsleben hat sich ja auch verändert. Absolut, durch den technologischen Einsatz, oder?
Absolut. Von der Zeitschrift zur Plattform, das Stichwort sagt schon alles, ja. Also wir entwickeln uns immer mehr zu einem digitalen Medium und waren ursprünglich natürlich auch mal ganz klassisch Zeitschrift auf Papier gedruckt. Das ist jetzt nur noch ein ganz kleiner Baustein unserer Tätigkeit und das meiste spielt sich jetzt tatsächlich im digitalen Raum ab. Ja. Und natürlich nutzen wir auch zunehmend auch digitale Tools, wie zum Beispiel so Transkriptionssoftware oder auch KI. Und das hilft unglaublich im täglichen Doing. Muss man einfach so festhalten.
Und ich denke mal, auch Unternehmer, mit denen du ja sprichst, die werden dich ja auch immer wieder darauf ansprechen und sagen, welche Themen sie bewegen und dich natürlich auch bitten, solche Themen dann aufzugreifen. Also ich gehe mal davon aus, dass ja auch deine Leser sehr häufig solche Themen aufgreifen und wissen wollen, wie sie sich mit Technologie entwickeln können.
Absolut. Und natürlich, und das kann man bei uns im Magazin auch immer wieder feststellen, lesen, wir haben immer wieder das Thema, dass diese Megatrends wie eben hier Digitalisierung und KI, aber auch Nachhaltigkeit ist ja auch einer von diesen neuen Megatrends, tatsächlich ja das Geschäft voranbringen, ja, und ein absoluter Treiber sind und auch nicht nur für das Unternehmen, für das Wachstum, sondern eben auch gerade für Entwicklung mittels M&A, das, was du ja schon erzählt hattest. Also genau diese Themen sind bei uns auch ganz wichtige, zentrale Themen, über die wir fast täglich irgendwo berichten oder damit konfrontiert sind.
Deswegen freue ich mich ja auch so, dass wir jetzt zusammen diesen Tech Talk Podcast ja ins Leben gerufen haben. Es geht ja weniger nur um uns beide, sondern ja tatsächlich um Unternehmer, um Technologieanbieter, die wir in Zukunft ja auch in unseren Podcast einladen wollen, um von ihnen nämlich auch Erfolgsgeschichten zu lernen, vielleicht auch mal zu sehen, was nicht funktioniert hat, weil wir genau durch das Teilen von solchen Geschichten ja andere wieder ermutigen können, die Technologien einfach auch viel aktiver zu nutzen.
Ja, und an der Stelle würde ich auch gerne nochmal mit dir zusammen auf die Vorteile dieser Entwicklung zu sprechen kommen. Also da auch gerade, du hast ja diese neuen Geschäftsmodelle erwähnt. Die sind ja doch tatsächlich dazu geeignet, dass man also sowohl für den Endverbraucher Mehrwert schafft infolge von mehr Bequemlichkeit und für die Unternehmen aber auch Effizienz und Kostenersparnis. Aber vielleicht kannst du auch nochmal sagen, was da alles für Vorteile im Raum stehen, die man gewinnt.
Ja, wir sehen ja, wir gehen ja weg von einer Welt, wo wir etwas als Eigentum haben, sondern immer mehr in so eine Welt, wo wir etwas genau dann besitzen und auch bezahlen, wenn wir es gerade brauchen. So diese Sharing Economy, wie es ja so schön genannt wird. Ja, früher haben wir Software lizenziert, einmal gekauft und dann haben wir es jahrelang genutzt. Heutzutage kriegen wir die Software monatlich bereitgestellt. Wenn wir ein Auto brauchen, dann steigen wir ein und zahlen die Minuten oder die Kilometer, die wir sie fahren. Und diese Geschäftsmodelle, diese Subscription-Modelle oder Sharing-Economy-Modelle sind natürlich völlig neue Einnahmepotenziale, die sich da erschließen und wo man auch als Unternehmen völlig neue Möglichkeiten hat, mit seinem im Zweifel auch Endkunden mal ins Geschäft zu kommen. Ich nehme so das Beispiel der Pkw-Hersteller. Die haben ja früher gar nicht gewusst, wer eigentlich ihre Autos fährt, weil die sind über den Handel verkauft worden, die Autos. Heute, wenn ich einen Pkw benutze, dann muss ich mir erstmal vom Hersteller im Zweifel noch die Karten holen oder ein Datenpaket holen, um über mein Handy vielleicht die Klimaanlage steuern zu können und andere Themen. Und auf einmal habe ich eine direkte Vertragsbeziehung mit dem Hersteller. Ja. Und diese Möglichkeiten, dass man auf einmal weiß, wer in dem Auto drin sitzt und man wirklich auf Personenebene sogar noch weiß, wer gerade hinterm Steuer sitzt, das sind natürlich Möglichkeiten, die waren früher überhaupt nicht möglich. Ja, das sind komplett neue Einnahmekanäle, aber auch komplett neue Dialogflächen, die da entstehen mit Endkunden.
Kommen wir dann an der Stelle nochmal zurück zu eurem Geschäftsmodell. Wie kann sich denn jetzt tatsächlich ein Mittelständler auf diesem Wege weiterentwickeln, vielleicht dann auch mittels M&A, wenn er in diese Richtung gehen möchte und jetzt neue technologische, digitale Geschäftsmodelle nutzen will für sich und das über M&A?
Was sich massiv verändert hat, ist halt die Geschwindigkeit, mit der der Fortschritt heutzutage voranschreitet. Und das führt immer mehr dazu, dass ich nicht mehr bei der Make-or-Buy-Entscheidung entscheiden kann, ich mache einfach alles selbst. Weil so schnell kann ich mir dieses Wissen oder auch die Personen, die das Wissen haben, gar nicht in mein Unternehmen selbst reinholen. Und das ist Nummer eins eine Chance, Nummer andererseits aber auch ein Risiko, weil wenn ich es nicht mache, dann greifst du das Prinzip nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen fressen die Langsamen. Also ich muss heute schnell sein, ich muss mich diesem Wandel stellen. Und jetzt zu deiner Frage, wie kann ich das machen? Also das geht los mit Startups beispielsweise viel enger zusammenzuarbeiten und eben diese Startup-Kulturen zu nutzen. Da sind wir in Deutschland häufig etwas zurückhaltend. Ja, da wird erstmal analysiert, da wird vielleicht noch ein Beschaffungsprozess gestartet und dann ist so ein Startup vielleicht nicht bis in die Ewigkeit finanziert und schon darf es keine Technologie liefern. Ich kenne das in den USA, da sind Penetrationsgeschwindigkeiten viel, viel schneller und dann wird eben vielleicht nicht der Mission-Critical-Prozess mit dem Startup zusammen gemacht, sondern erstmal ein Nebenprozess mit einem Startup gemeinsam optimiert. Und diese Arten, also erstmal Kooperationen zu machen auf der einen Seite, sich aber vielleicht auch zu beteiligen, mal 5% des Entwicklungsbudgets zu investieren in Startup-Beteiligung, statt in Personal, um intern selbst zu entwickeln und sich über den Weg einfach Zukunftsmöglichkeiten zu sichern oder zu sehen, was da draußen passiert, bis hin zu kompletten Übernahmen von Teams und Technologien, so wie das eben in diesem Fall Giesecke Devrient letztes Jahr mit der Mecomo AG gemacht hat und sagt, sie hat hier sich ein tolles technologisches Setup mit Team gekauft, um damit jetzt mit dem internationalen Netzwerk von Giesecke Devrient diese Technologie noch schneller in den Markt reinzubringen. Also von Kooperation bis hin zu Beteiligung, bis hin zu kompletten Akquisitionsmöglichkeiten gibt es jede Menge Möglichkeiten, eben diese externe Innovation schnell ins Unternehmen reinzuholen.
Nun ist aber bekannt, dass ja die Kulturen sehr unterschiedlich sind zwischen etablierten Unternehmen und Start-up-Unternehmen. Wie sind denn da deine Erfahrungen? Gestaltet sich das nicht schwierig in der Praxis? Prallen da nicht zwei Welten aufeinander?
Ich denke, das wird ein wunderbares Thema eines eigenen Podcasts werden. Wie macht man das? Also das kann ich heute, kann und will ich gar nicht abschließend beantworten, weil es einfach so unwahrscheinlich viele unterschiedliche Möglichkeiten gibt, mit den Themen umzugehen. Und ich kann ja das Startup an sich erhalten und nutze eben das Startup quasi auch als Innovationszentrum für die Zukunft. Ich denke, der größte Fehler ist zu versuchen, ein Startup zu integrieren in die Konzernstrukturen und zu glauben, es bleibt dann immer noch so dynamisch, wie so ein Startup ist. Weil ein Konzern hat die Riesenvorteile, große dynamische Prozesse voranzubringen, aber dann doch mit gewissen statischen Grenzen, in denen es sich bewegen muss. Und so ein Startup, die hat das nicht. Das Startup probiert halt heute was aus, Try and Error, und diese Möglichkeiten, die kann man sich erschließen. Aber wie gesagt, da gibt es nicht die Paradeantwort. Ich wüsste viele interessante Unternehmer, die wir einladen können, um von denen zu lernen, wie man das am besten löst.
An dieser Stelle vielleicht nochmal zurück zum Mittelständler. Wenn ein Mittelständler jetzt vor dieser Entwicklungsstufe steht, dass er sagt, ich will wachsen und ich muss dafür digitalisieren, aber er weiß nicht genau wie. Was würdest du diesem Unternehmer empfehlen? Wie soll er an dieses Thema rangehen? Muss man da ganzheitlich rangehen oder fängt man erst klein an? Was empfiehlst du?
Ja, also grundsätzlich wird gesagt, dass in dem M&A-Bereich die erfolgreich sind, die eine gewisse, so eine Serientäterfunktion haben, die es häufig machen und dadurch auch lernen, wie es funktioniert. Also lieber 10 kleine Transaktionen als eine große Transaktion, einfach schon aus Risikogründen auf der einen Seite und aus Lerngründen aus der anderen Seite. Also insofern empfehlen wir immer zu sagen, versucht lieber kleinere Pakete häufig zu machen und erstmal die ersten Gehversuche zu machen, bevor ihr das große Unternehmen euch vornimmt in der Akquisition. Ist das das Parademodell? Nein, sagt die Wissenschaft. Das ist zumindest mal bewiesenermaßen die von der Risikoseite die sicherste Variante, M&A zu machen, dann ja. Und die andere Frage ist ja, was so ein Unternehmen eigentlich treibt. Worum geht das denn? Will es jetzt über die Digitalisierung neue Einnahmequellen erschließen? Will es die eigenen Prozesse verbessern? Will es also neue Geschäftsmodelle machen, neue Produkte bauen? Geht es darum, mehr Nachhaltigkeit in das Geschäft reinzubringen? Oder vielleicht neue Markenerlebnisse und Kundenbindungsprogramme zu bauen, weil man auf einmal über Chatbots und andere Methoden direkt mit Endkunden im Kontakt ist? Geht es darum, laufende Qualitätssicherungen zu optimieren? Dass ich sage, ich kaufe mir Technologien, um in Produktionsstrecken schon sehr früh Ausschuss zu erkennen, bevor ich die teure Ware weiterverarbeite? Oder geht es darum, höhere Prozessgeschwindigkeiten und Ablaufgeschwindigkeiten zu schaffen? Ich glaube, jedes Unternehmen steht da vor anderen Herausforderungen. Und das wird ja auch das Spannende sein, Eva, in den nächsten Podcasts, dass wir uns Unternehmer einladen werden, die dann eben mit unterschiedlichen Ansätzen kommen. Automatisierungsansätzen. Virtualisierungsansätzen, SaaS-Modellen, eventuell den Blockchain-Themen, Web3-Anwendungen und. Also das gibt so viele spannende Ansätze, die man machen kann. Ja. Es gibt nicht die Paradeantwort, sondern ich denke, wir werden in unseren Gesprächen ja mit vielen Unternehmern sehen, was sie treibt und wie sie dann herangegangen sind, ob eine Beteiligung besser ist oder ob eine gesamte Akquisition oder eine Kooperation der bessere Weg ist.
Was aber auch sicherlich spannend ist, anzuschauen, ist, wie sich im Zuge der Entwicklung von Unternehmen auch der Technologiestandort als solches entwickelt. Kurz, ja, die Frage, natürlich, wenn man sich die Standorte global anschaut, dann ist es nun mal so, die US-Amerikaner und die Asiaten haben hier auf dem Tech-Sektor einfach mal die Nase vorn, auch gerade was diese neuesten Entwicklungen hier künstliche Intelligenz angeht. Frage an dich, Jan, hat Deutschland überhaupt noch eine Chance, hier aufzuholen und eine Rolle am Markt, eine bedeutende Rolle zu spielen?
Ich bin Grundoptimist und sage, Deutschland ist ein hochkreatives Land der Dichter und Denker, um es mal so rum zu starten, etwas mit einer Plattitüde. Aber auch wenn ich mir anschaue, wie viel Grundlagenforschung hier betrieben wird, an Zentren wie Helmholtz, Max Planck, Fraunhofer, wie viele tolle Technologieunternehmen ja auch aus Deutschland herauskommen. Und ich einfach das Potenzial in den jungen Menschen heute sehe, die, wenn sie als Berufsanfänger anfangen zu arbeiten, mittlerweile sehr, sehr häufig die Selbstständigkeit favorisieren im Vergleich zu einer Festanstellung. Wir haben das unternehmerische Potenzial, das Unternehmergehen ist in Deutschland da, ist das technologische Potenzial ist da. Eine von den größten Herausforderungen, die deutsche Unternehmen haben in dem Umfeld, ist das Thema Finanzierung. Es gibt zwar sehr viel Kapital, aber es fehlt häufig das Kapital, um die Unternehmen dann aus dem ersten Entwicklungsschritt in die große Welt zu bringen, also dieses Growth Capital. Ich mache mir eine gewisse Hoffnung, dass Programme wie die Aktienrente, dass die Möglichkeit, dass Versicherungen größere Budgets investieren können in alternative Investments und eben nicht so in, ich sag mal, die eher langweiligen festverzinslichen Wertpapiere gehen müssen. Und dass dort eine Kapitalquelle erschlossen wird, die dann auch für Technologieunternehmen in Deutschland dazu führen, dass sie hier bleiben und eben nicht dann nachher gekauft werden von Großinvestoren aus USA oder von Großinvestoren aus dem Asiatischen oder vielleicht auch aus Middle East. Insofern, ich glaube, wir haben das Potenzial in puncto Know-how, wir haben das Potenzial in puncto Leidenschaft. Jetzt fehlt noch ein bisschen das Kapital und das hat sich in den letzten 10 Jahren schon massiv verbessert. Und so Unternehmen wie Celonis oder Biontech oder Personio, die zeigen ja, dass hier in Deutschland tolle Unternehmen entstehen können, die das Potenzial haben, wirklich in eine weltweite marktführende Rolle reinzuwachsen oder teilweise schon sind.
Wenn man so die Schlagzeilen liest, wird einem da auch ganz schön Panik gemacht nach dem Motto Tech-Unternehmen als Waffe im Kampf um geopolitische Vorherrschaft. Allen voran TikTok als Drohszenario im Einsatz fremder, feindlicher Mächte. Was sagst du zu diesen Gefahren?
Ja, da kommt wieder diese positive Art in mir dann durch. Man kann natürlich die Gefahren sehen, sieht aber auch gleichzeitig, die Lösungen sind, dass wir zunehmend zum Beispiel über Near- und Friendshoring nachdenken. Also wenn wir früher noch in China produziert haben, wird zum Beispiel in der Elektronikindustrie immer mehr von der Komponentenproduktion nach Europa in Länder verlagert, die einem freundlich gesinnt sind. Dieses Friendshoring fand ich dafür einen schönen Begriff. Also ich denke, Nummer eins, das bietet Chancen für Unternehmen, erstens mal auch europäische Lösungen anzubieten. Nummer zwei, ich denke, das ist auch ein Stück in unserem Bildungssystem wichtig, darauf zu achten, wem gebe ich eigentlich meine Daten? Sowohl Eltern als auch Schulen, ihre Kinder dafür zu sensibilisieren, wer steht eigentlich hinter verschiedenen Anbietern? Und was mache ich da eigentlich, wenn ich da Daten preisgebe? Und teilweise so diese Naivität mal rauszunehmen, naja, mir wird schon nichts passieren, ich bin ja eigentlich nicht relevant, wenn gleichzeitig der gleiche Anbieter im Zweifel Zugang hat zu Informationen, die dann nachher wiederum eingesetzt werden könnten, um auszuwerten, ob die Person noch Produkte kaufen kann, zahlungsfähig ist oder versicherungsfähig ist. Also hier erstens mal von der Bildungsseite den Auftrag nochmal reinzunehmen, dass wir insgesamt einfach mit einer gewissen Achtsamkeit herangehen. Ich würde gar nicht sagen mit einer Risikoscheu, sondern mit einer Achtsamkeit rangehen, wem wir Daten geben und mit wem wir zusammenarbeiten. Und dadurch sehe ich schon eine Menge von Chancen, dass man auch diese natürlich bestehenden Risiken entsprechend lösen kann und im Zweifel sogar mit Technologien, die wiederum aus Deutschland kommen oder aus Europa kommen.
Super, Jan. Sehr spannend. Wir haben heute, würde ich sagen, schon einen tollen Rundumschlag durch alle möglichen Themen gemacht, die wir in unserem Podcast dann auch zukünftig gemeinsam behandeln möchten. Das sind alles super spannende Themen. Und ich freue mich da riesig drauf, wenn wir da dann auch mit neuen Gesprächspartnern aus Unternehmen oder Tech-Experten da in einzelne Teilbereiche auch nochmal tiefer gehen und uns da tatsächlich auch Informationen aus der Praxis holen. Jan, erzähl unseren Zuhörern doch mal, was genau wir das nächste Mal vorhaben.
Ja, ich denke mal, das nächste Mal sollten wir uns auf jeden Fall dem Thema künstliche Intelligenz widmen. Ja, das ist einfach nur mal aktuell, wird das heiß diskutiert. Das ist auch die Frage, hat Europa da noch eine Chance? Und wir sehen Modelle, die entwickelt werden in Deutschland, Modelle, die entwickelt werden in Frankreich. Es gibt große Modelle, es gibt kleine Sprachmodelle, es wird immer spezialisierter. Wir werden dafür Sorge tragen, dass wir beim nächsten Mal Unternehmer haben, die mit KI-Lösungen anbieten und gleichzeitig aber auch Unternehmer oder Anbieter von KI-Lösungen finden. Und da freue ich mich schon sehr drauf, weil ich denke, das bewegt im Moment alle. Ist KI noch ein Modebegriff und nur weil ich ihn in ChatGPT nutzen kann, verändert er mein Arbeitsleben noch nicht? Oder ist es tatsächlich mittlerweile eine Conditio sine qua non und wir können einfach kein Geschäftsmodell mehr aufbauen, wo nicht KI drin ist? Spannende Frage, die werden wir beim nächsten Podcast gemeinsam eruieren und beim nächsten Mal ist unsere Redezeit deutlich niedriger, sondern wir wollen ja Raum bieten für die Unternehmer und für die Anbieter.
Danke, Jan. Das klingt doch echt spannend. Liebe Zuhörer, das war unsere erste Folge des Tech Talks der Unternehmeredition. Wir haben uns dafür auf eine Reise in die Welt der Digitalisierung begeben und sehr viel erfahren über die positiven Effekte von solchen Prozessen in mittelständischen Unternehmen. Wir sprachen auch über die Chancen, die neuen Geschäftsmodelle bis hin zum Einfluss und Nutzen von künstlicher Intelligenz. Und ja, ich freue mich auf die nächste und die weiteren Folgen mit dir, lieber Jan, und freue mich darauf, dass wir auch unseren Gästen in den nächsten Folgen ausgewählte Technologiebereiche näher bringen werden. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, hören Sie wieder rein beim nächsten Tech Talk der Unternehmeredition. Jan und ich freuen uns auf Sie.
Vielen Dank, dass Sie beim Tech Talk der Unternehmeredition dabei waren. Hören Sie weitere spannende Podcast-Folgen auf unternehmeredition.de sowie auf ataris.team. Bleiben Sie informiert und inspiriert für die Zukunft Ihres Unternehmens.